Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und herzlich willkommen. Die Aussicht ist mehr als verlockend. Mit einem implantierten Gehirnzugang können sich die Menschen im Film Cyberpunk Romance unendlich viele Fähigkeiten und ganz, ganz umfassendes Wissen direkt in ihr Hirn packen, so wie man Daten und Programme auf eine Computerfestplatte packt.
In Zukunft wird jeder von uns malen können wie Van Gogh oder Gitarre spielen wie Jimi Hendrix.
Naja, nicht ganz. Dafür braucht es ja auch noch Kreativität und das können die Ports nicht. Noch nicht.
Und jeder Mensch wird natürlich auch dramatisch manipulierbar. Wir sprechen gleich über den Film Cyberpunk Romance, der eindrucksvoll nach den Grenzen und Möglichkeiten von Mensch und Maschine fragt und der jetzt in die Kinos kommt. So unendlich weit scheint uns dieses Szenario nicht mehr von unserer Realität entfernt. Im Film Cyberpunk Romance lassen sich Gehirne direkt mit Computern oder auch mit anderen Gehirnen vernetzen über sogenannte Ports, die wie Steckdosen hinter den Ohren implantiert werden. Der Film führt uns zu einer Gruppe von Neo-Hackern, die an ihren eigenen Apps schreiben und so ein bisschen rumprogrammieren, bevor ein großer Tech-Konzern die Zulassung für dieses Verfahren bekommt. Alle Mitglieder der Gruppe, die haben schon ihre Ports hinterm Ohr, auch der Programmierer Milo. Und als der sich dann aber in Mona verliebt, eine Frau, die diese Technologie vehement ablehnt. Da beginnt ein dramatisches Kammerspiel. Cyberpunk Romance also heißt der Film von Joscha Duma. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er unser Gast ist. Herzlich willkommen im Kompressor.
Danke für die Einladung.
Ja, der Film dreht sich darum, wie man also in einer durchtechnisierten Welt die Kontrolle über die eigenen Gedanken behalten kann. Bei Ihnen geht es also ja konkret um diese Ports, die man ans Gehirn anschließen kann, um so ein bisschen ähnlich wie in Matrix sich so Wissen hochzuladen. Wie weit sind wir da eigentlich schon in der Entwicklung? Ich habe behauptet, gar nicht mehr so weit entfernt. Es fühlt sich auf jeden Fall so an.
Die Behauptung ist so verkehrt nicht. Als wir mit dem Film angefangen haben vor ein paar Jahren, haben wir immer formuliert, wir sprechen da von einer Technologie, die direkt vor unserer Haustür steht. Inzwischen, jetzt wo der Film fertig ist, würde ich sagen, wir sprechen von einer Technologie, die schon mit einem Fuß über die Schwelle ist.
Ja, und Sie haben da ein ganz, ganz tolles Ensemble zusammengecastet und es ist ja auch in erster Linie eben, wie mir der Titel schon sagt, auch durchaus eben diese Romance, diese leidenschaftliche Liebe, die im Vordergrund steht. Interessanterweise wird es richtig dramatisch und spannend im Grunde, als diese leidenschaftliche Liebe und die Programmierung der Gehirne sich ineinander, aneinander reiben, miteinander in Konkurrenz treten. Eigentlich ist es ja eine reizvolle Idee. Man ist als Paar für immer in Liebe aufeinander programmiert. Aber diese Technik, feindliche Technik, skeptische Protagonistin Mona, die Figur in ihrem Film, die will das einfach nicht. Die wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Die Idee für diese Konstellation, ist die von Ihnen?
Ja, tatsächlich bin ich auch der Autor des Films. Ich schreibe allerdings unter einem anderen Namen, Belo Schwarz. Also diese Trennung von Regie und Drehbuch, das hat mir sehr geholfen, mich zu professionalisieren. Und hat dazu geführt, dass ich dieses Projekt aus der Taufe gehoben habe und jetzt eben bis zum Schluss begleitet habe. Ja.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, lustigerweise sind diese Ports, die man da ja hinterm Ohr wie so eine richtige Steckdose mit so einem, fast wie so einem USB-Stecker so anzapft, sind ja wirken fast archaisch. Man hätte das ja auch visuell lösen können durch irgendeine implantierte, nicht zu sehende Schnittstelle oder sowas. Aber das war ja wahrscheinlich doch auch eine bewusste Entscheidung, das visuell so haptisch, plastisch zu gestalten. Wie kam die Entscheidung?
Es gibt in der Filmgeschichte etliche Brain-Computer-Interfaces, also Möglichkeiten, Gehirne mit Computern zu verbinden. Das Beispiel Matrix ist vorhin schon gefallen. Und wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, es als etwas Alltägliches zu erzählen, weshalb wir diese Stecker, die man sich eben in den Kopf steckt, so gestaltet haben, wie normale USB-Anschlüsse mehr oder weniger am Rechner auch aussehen. Weil wir eben erzählen wollen, dass es zu etwas sehr Allgegenwärtigem, zu was ganz Alltäglichem wird. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir gerätselt, müsste man sowas nicht eigentlich auch kabellos erzählen können? Also nicht invasiv, ne? Also ohne, dass man wirklich physisch in den Kopf eingreifen muss. Aber da war uns wichtig, dass wir eben schon auch auf eine physische Weise, Film ist dann eben doch eine visuelle Kunst, eben auch erzählen, dass das einen Zugriff auf den Menschen bedeutet, eben auch körperlich.
Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, betraf auch so ein bisschen die Szenerie. Das ist eine Welt, die ist nicht ganz klar zuordbar, also in welchem Jahr sie spielt, wo sie spielt. Es gibt in gewisser Weise fast sowas wie so eine Blade Runner-Ästhetik, sowas Düsteres, Dystopisches. Diese Hacker-Gruppe, die trifft sich immer in so einem stillgelegten, ja, was ist das, eine Tiefgarage, Warenhaus,
ein Warehouse. Fabrikgelände.
Ein Fabrikgelände. Mhm. Es hat was sehr, sehr Dystopisches. Gleichzeitig geht die Mona also auch zu sowas wie so Tai-Chi-Kursen oder gibt sie geradezu. Sie bleiben im Unbestimmten, was Zeit und Raum betrifft, absichtlich, oder?
Ja, also wir wollten eine ganz nahe Zukunft erzählen. Also es ist für uns Science Fiction, das heißt, wir erzählen eine zukünftige Geschichte, aber eben eine, die nicht in der fernen Zukunft spielt, sondern recht bald. Man könnte inzwischen sogar fast von einer alternativen Gegenwart sprechen. Mhm.
Ja. Nun ist ja ein ganz zentrales Thema dieses Films auch die Auseinandersetzung mit der Welt der Tech-Konzerne. Das Besondere ist, dass wir diese dystopische Außenwelt dieser Tech-Konzerne eigentlich nicht zu Gesicht bekommen, weil der Film eben weitestgehend als Kammerspiel inszeniert ist. Das macht die Macht dieser Konzerne nicht weniger bedrohlich, zumal sich gerade, also die Menschen so peu à peu einfach, sie werden zu Marionetten von diesem System. Vielleicht hören wir nochmal eine ganz, ganz kurze Szene einer der Figuren, die wirklich merkt, dass sie zur Marionette wird.
Diese Technologie steht kurz vor der Zulassung. Wie eine Hand in einer Handpuppe. So wird Q-Man in den Köpfen stecken. Und zwar in allen Köpfen unserer wundervollen turbokapitalistischen Welt. Und dann machen sie mit uns genau das, was Milo mit dir gemacht hat. Sie steuern unsere Gedanken, unsere Gefühle. Ja, unsere ganze verfickte Identität. Der Mensch wird aufhören, er selbst zu sein. Stattdessen ist er dann nur noch ein Kunde. Der perfekt dressierte Konsument.
Also auch da nochmal die Frage, warum wollten Sie diese Gegenwelt, diese Macht der Konzerne unsichtbar lassen und sich wirklich ganz auf die Gedankenwelt dieser Hacker-Gruppe konzentrieren?
Das hat zwei Gründe. Einen produktionellen, also Science Fiction in Deutschland zu machen, ist gar nicht so leicht. So eine Zukunftswelt mit so einem riesen Evil Corp Tech-Unternehmen aufzubauen, visuell, das hätten wir finanziell gar nicht stemmen können. Aber es gibt eben auch einen inhaltlichen Grund, nämlich, dass wir die Idee hatten, das Ganze als Pars pro Toto zu erzählen. Es ist eben nicht einfach nur irgendwo ein fernes Unternehmen, sondern es sind ja Menschen, die diese Technologie anwenden, benutzen und auch missbrauchen. Mhm. Und das war uns wichtig, in den Vordergrund zu rücken.
Genau, also es ist eben dann optisch in erster Linie dieses sehr, sehr gelungene Kammerspiel. Aber gleichzeitig haben sie für die Postproduktion dann mit der österreichischen Firma Xenofilm zusammengearbeitet und dann aber auch so ein bisschen am Computer generierte, große, fantastische, visuelle Landschaften erschaffen. Wie haben Sie das hingekriegt? Also diesen Kontrast zwischen dieser intimen Innenwelt und dann dieser dystopischen Außenwelt. Welche Überlegungen waren da wichtig?
Mit Innenwelt ist gemeint, dass ein Großteil der Geschichte ja in den Köpfen der Figuren spielt. Also die wie Welten zu betreten sind. So, ne? Und diese Kopfwelten wollten wir von der Realität eben unterscheiden, eben auch visuell. Und das haben wir vor allem dadurch gemacht, dass wir mit der Kamera unterschiedlich umgegangen sind. Wir haben andere Optiken verwendet, die ein klareres, kristallineres, aber irgendwie auch ein artifizielleres Bild generieren. Und die Kamerabewegungen sind viel klarer, geführter. Und dadurch wirken sie irgendwie so clean und steril. Das war unsere Vorstellung davon, wie so eine Kopfwelt aussehen würde.
Ohne jetzt zu viel zu spoilern, es geht darum, dass Milo und seine Freundin ihre Liebe im Grunde verteidigen müssen, retten müssen gegen diese Cyberwelt, wenn man so will. Und da scheint mir doch auch noch so eine ganz tiefe tiefenpsychologische Botschaft versteckt, denn es gibt da so eine Art Kellerverlies, in dem diese Mona ihr Unbewusstes versteckt hält und gesagt bekommt, da gehst du nicht ran, da gehst du nicht ran. Und Natürlich setzt sie sich durch und öffnet eben doch die Büchse der Pandora. Und es scheint so ein bisschen, als braucht es dieses Unbewusste, um das andere zu besiegen. Also ist das wirklich auch so eine Art Moral von der Geschichte, die da verbaut ist?
Das rührt für mich so in den Kern dieses ganzen Projekts, dieses Films. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn jetzt irgendwie Computer auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, Erinnerungen und so weiter zugreifen? Was unterscheidet uns denn eigentlich von Maschinen, von Cyborgs irgendwie? Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr kam ich dann, dass es eben das Irrationale ist. Eben genau der Teil, auf den wir auch selber gar keinen bewussten Zugriff haben, worüber wir keine Kontrolle haben. Und das habe ich eben in der Geschichte sozusagen dann, wie man sich das vielleicht räumlich auch vorstellen kann, im Untergeschoss des menschlichen Geistes verortet.
Ja, also ein extrem vielschichtiger und auch ein Film mit vielen Stockwerken im wahrsten Sinne des Wortes, Cyberpunk Romance, heute Abend zu sehen in Berlin im Zeiss Großplanetarium und dann ab morgen in den Kinos bundesweit. Joscha Duma ist der Regisseur. Es gibt ganz, ganz tolle schauspielerische Leistungen zu begucken und zu bestaunen, unter anderem von Yannick Schümann und von Naomi Flores. Ich danke ganz, ganz herzlich für den Besuch hier im Kompressor. Merci.
Ich danke für euer Interesse.
Alison Bechtel sitzt am Morgen nach der Lesung zwischen Bücherstapeln im Büro des Berliner Reproduktverlags. Sie ist zum allerersten Mal in Deutschland. Entsprechend groß war der Andrang ihrer Fans. Es war, als wenn eine riesige Welle aus Liebe auf mich zugerollt wäre. Es gab Frauen, die mein allererstes Buch mitgebracht haben von 1986, damit ich es signiere. Es war sehr ergreifend.
Etwas erschöpft zwar von diesem Ansturm, aber sonst sieht Alison Bechtel genauso aus, wie sie sich in ihren Comics zeichnet. Kurze dunkle Haare mit Bürstenschopf, Brille, schmale Figur. Mit dem Comiczeichnen hat sie in den 80er Jahren begonnen, als sie nach dem Studium die lesbische Community entdeckte.
Diese großartige, lebendige Subkultur, in der unglaublich viel los war. Kampfsport, Frauenverlage, Frauengesundheit. Ich wollte dieses Lebensgefühl irgendwie festhalten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das mit meinen Comics kann, mit Worten und Bildern.
Die inzwischen legendären Dykes to Watch Out For erschienen zwischen 1983 und 2008 als wöchentlicher Comicstrip in verschiedenen kleinen Magazinen. Der Strip verhandelte mit viel Humor sowohl politische Entwicklungen als auch queere Themen und Liebesdramen. Und das schon zu einer Zeit, in der es absolut keine Sichtbarkeit gab für lesbische Frauen. Aus einem frühen Strip von 1985 stammt auch der berühmt gewordene Bechdel-Test. Zwei Freundinnen stehen vorm Kino und die eine sagt, dass sie bei ihrer Filmauswahl einer bestimmten Regel folge. Es müssen zwei Frauen darin vorkommen, die miteinander sprechen, und zwar über etwas anderes als Männer. Was Bechdel ursprünglich als Witz gemeint hatte, ging Jahre später im Internet viral. Zu dieser Zeit hatte sie schon zu einer deutlich anderen Erzählform im Comic gefunden. Weg von den kurzen, punkig-rauen Dyke-Strips hin zu schlichteren, detailreichen Zeichnungen und einer literarischen, beobachtenden Erzählweise.
Ich glaube, ich war indirekt von Art Spiegelmans Comic Maus beeinflusst, der in den 80er Jahren rauskam. Plötzlich veränderte sich die Comiclandschaft radikal. Das war wie, wow, wenn man Comics über den Holocaust machen kann, dann kann man Comics über alles machen.
Mit Fun Home, ein Graphic Memoir über die verborgene Homosexualität ihres Vaters und seinen späteren Suizid, gelang ihr 2006 der internationale Durchbruch. Mit diesem Werk und später Are You My Mother erweiterte Bechdel nicht nur den Raum für queere Inhalte im Mainstream, sondern auch für das Medium Comic innerhalb der Kultur. Die New York Times schrieb damals, Are You My Mother sei, Zitat, ebenso komplex, geistreich, schöpferisch und überzeugend wie feinste Prosa.
Ich bin von einer Außenseiterin plötzlich zu jemandem geworden, deren Arbeit viel Anerkennung bekommt. Daran habe ich mich nie so richtig gewöhnt. Es fühlt sich sehr ambivalent an, all diese Privilegien gewonnen zu haben. Und ich merke auch, wie mich das ein Stück weit konservativer macht. Ich kann sehen, was passiert, wenn Menschen älter werden und mehr materiellen Wohlstand haben. Sie sind immer weniger bereit, irgendwelche Risiken einzugehen.
Etwas altersmüde sagt Bechtel, sie spüre nicht mehr denselben Schaffensdrang wie früher. Seit Herbst 2024 unterrichtet sie Comiczeichnen in Yale, was einen Großteil ihrer Zeit einnimmt. Aber die Arbeit an Comics erfüllt sie bis heute, auch angesichts der aktuellen politischen Situation.
Wenn ich diese Arbeit nicht hätte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde. Ich sehe mich nicht als Aktivistin, aber ich möchte etwas schaffen, das den Menschen, die auf die Straße gehen und die ganze harte Organisationsarbeit leisten, Freude macht.
Diese Freude dürfte für langjährige Fans gesichert sein. In Kaputt kehren die alten Charaktere aus den Dykes to Watch Out for zurück. Und Alison Bechdel hat sich einige erzählerische Freiheiten herausgenommen. In diesem Comic war ihr Vater keinesfalls Bestatter wie in Fun Home, sondern wohlgemerkt ein Tierpräparator. Und er ist auch nicht etwa von einem Lastwagen überfahren worden, sondern hat versehentlich das giftige Sekret einer Kröte eingenommen. Yes.
Als ich jünger war und all diese unglaublich persönlichen Geschichten über mich geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie es sich 20 Jahre später anfühlen würde, wenn alle alles über mich wissen. Das Schreiben eines fiktionalen Memoirs war auch ein Weg, meine Spuren zu verwischen. Nach dem Motto, können wir überhaupt irgendetwas von dem glauben, was sie gesagt hat?
Meine Kollegin Jule Hoffmann hat Alison Bechdel in Berlin getroffen, anlässlich des Erscheinens ihres neuen Comics Kaputt. Und der ist erschienen im Reprodukt Verlag und zwar, jetzt muss ich mal gucken, übersetzt von Katharina Erben. 272 Seiten hat dieser Comic und kostet 24 Euro. In Hamburg, St. Pauli, da verrottet seit Jahren ein weltbekanntes Pop-Art-Gemälde. Die Künstler Dieter Glasmacher und Werner Nöfer, die haben es 1968 für die über 600 Quadratmeter große Brandmauer des Musikclubs Grünspan entworfen. Jetzt wird das Grünspan saniert und um das Gemälde, das in schlechtem Zustand ist, ist ein Streit entbrannt. Es sollte behutsam saniert werden, was die Künstler aber wiederum abgelehnt haben, denn sie wollen, dass es neu gemalt wird, in frischem, knalligem Bunt wie damals. Dirk Schneider hat sich mit den Künstlern vor Ort in St. Pauli getroffen.
Werner Nöfer, 89 Jahre, steht vor den Überresten dessen, was als Europas größtes Pop-Art-Wandgemälde weltberühmt wurde. Die Farben sind verblasst oder blättern ab, Risse ziehen sich durch das Bild. 1968 hat Nöfer das Gemälde mit seinem Künstlerkollegen Dieter Glasmacher für die Brandmauer des Tanzclubs Grünspan auf St. Pauli entworfen. Es war die Zeit der Psychedelik. Nöfer war Anfang 30. Drogen hat er damals keine genommen, sagt er.
Was wollten wir erreichen? Wir wollten einfach berühmt werden. Wir wollten natürlich auch die Welt verändern, aber nur ein bisschen.
Das Grünspan hatte schon damals eine lange Geschichte hinter sich. 1889 eröffnet als Tanzsalon Palmengarten, später Kino, öffentliche Badeanstalt, dann wieder Tanzschuppen. Als der Gastronom Derwisch Börü und der Zahnarzt Karl Lewald das Haus 1968 übernehmen, erkennen sie, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Drogen bestimmen den Zeitgeist und das Nachtleben. Die jungen Leute wollen nicht mehr schwofen, sondern ihr Bewusstsein erweitern.
Zwei Tanzflächen, eine Kinoleinwand, zwei Stroboskope, vier automatische Diaprojektoren, zwei Filmvorführgeräte, viel Phon.
So beschreibt der Schriftsteller Hubert Fichte einen Besuch im Grünspan in seinem 1971 erschienenen Roman Detlefs Imitationen Grünspan. Das hier war etwas anderes als das Programm im etablierten Starclub schräg gegenüber. Der Eintritt war billig, die Musik kam von Platte, nicht von einer Liveband und die Menschen tanzten wie wild zur ersten psychedelischen Lightshow Deutschlands.
Zwischen zwei Diascheiben farbige Tinten und Alkohol. Die Vorführgeräte zittern unter den Schallwellen und beeinflussen das Pulsieren der Farbtropfen und des Alkohols. Pulsieren, dass das Licht wellenartig, riesenhaft über die Tanzflächen und Projektionsflächen wirft.
Auch von außen soll diese Botschaft ankommen. Börü und Lewald beauftragen die jungen Grafiker Dieter Glasmacher und Werner Nöfer, die 600 Quadratmeter große Brandmauer an der Seite des Gebäudes zu bemalen. Natürlich in knallig-poppigen Farben. Die Bilder von Werner Nöfer haben bis heute einen hohen Wiedererkennungswert. Stilisierte, leere Landschaften in Primärfarben, gesehen durch technische Geräte wie ein Periskop, so an der Außenwand des Grünspan. Dieter Glasmacher nimmt Bezug auf die alte Badeanstalt und malt eine abstrahierte Schwimmbadszene, ebenfalls in knalligen Farben in Pop-Art-Manier. Glasmacher, 3 Jahre jünger als Nöfer, erinnert sich heute an eine Zeit des Aufbruchs.
Absolut. Und das merkte man auch, wie man hier sieht, also mit dieser Wand, 69. Das hätte eigentlich niemand gewagt, außer Karl Lewald, so einen Auftrag zu vergeben und wir Künstler darauf auch einzugehen.
Geld gab es für den Auftrag nicht. Die beiden wussten, was für eine Chance es war. Die Aufmerksamkeit für das Wandbild würde groß werden. Andererseits waren die beiden auch Kunstidealisten.
Naja, wir haben damals auch viele Siebdrucke gemacht, die wir billig verkaufen konnten, in Auflagen von 100, die dann pro Stück nur 40 D-Mark kosten. Und unsere Idee war Kunst für alle, Kunst nach außen, sollte nicht mehr nur im Museum stattfinden, sondern auch auf der Straße. Mit Nöfer habe ich einen Aufruf aufgegeben, dass alle Bürger ihre freien Flächen zur Verfügung stehen, auch Schiffe, Flugzeuge.
Die Forderung nach Kunst für alle hat sich auf St. Pauli längst erfüllt. Der Stadtteil ist eine der größten Street-Art-Galerien Deutschlands. Werner Nöfer ist stolz auf seine Vorreiterrolle.
Street-Art ist ja jetzt ein weltweiter Bereich. Aber dieses war quasi weit vor Street-Art. Das hat quasi Street-Art mit initiiert.
Doch manche Street-Art hat keinen Respekt vor dem Wandgemälde, dessen unterer Rand heute von Graffiti überdeckt ist. Dieter Glasmacher ist eher genervt.
Mir ist das zu viel. Es ist auch so viel Schlechtes dabei. Also das einfach, ich bin Sprayer und dann wird gesprayt und es hat eigentlich gar nichts, außer dass Farbe eine Wand berührt.
Das neue Gemälde wird nach der Erweiterung des Gebäudes um jeweils ein Motiv von Nöfer und Glasmacher ergänzt werden. Werner Nöfer knüpft an seine alten Motive an mit einer stilisierten gelben Landschaft und blauem Himmel, darin ein schwarzer Blitz. Dieter Glasmacher bricht eher damit. Sein Bild zeigt in seinem heutigen Stil eine naiv gemalte Figur mit langem Körper und großem Kopf vor einem Waschbecken. Und während man früher die Kunst ins Museum geholt hat, um sie zu schützen und zu erhalten, soll das neue Gemälde mit einer Graffiti-abweisenden Schicht überzogen werden.
Wer durch Instagram oder TikTok scrollt, der kommt nicht drum rum. Beeindruckend viel Content auf den Plattformen besteht inzwischen aus kurzen oder auch kürzesten Ausschnitten aus Twitch-Streams oder Podcasts. Manchmal stammen diese Ausschnitte von den offiziellen Accounts der Macher und Macherinnen, aber oft auch von irgendwelchen zufälligen Seiten, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Dahinter stecken sogenannte Clipper. Und die nehmen im Internet immer mehr Raum für sich ein. Hagen Terschüren hat sich mit dem Phänomen beschäftigt.
1600 Leute, die mit ca. 70.000 gesundheitlich bedenklichen und oft misogynen kurzen Videos das Netz geflutet haben. So einer Kampagne hat der Influencer Clavicula seinen Ruhm zu verdanken. Investiert hat er für die globale Aufmerksamkeit für ihn und seinen Lux-Maxing-Trend hunderttausende Dollar pro Monat. Ob das finanziell erfolgreich war, ist schwer zu sagen. Aber Aufmerksamkeit, die hat der Streamer bekommen. Dabei hat es mit den Clips eigentlich so harmlos angefangen. Ursprünglich waren es Fans, die coole Momente aus Streams geschnitten und mit ihrem Publikum geteilt haben. Genau wie man es eben mit einem schönen Buchzitat oder einer Songzeile macht. Diese direkte Interaktion mit dem Publikum gibt es auch immer noch, sagt Katharina Kücke von der Filmuniversität Babelsberg, die sich in ihrem Dissertationsvorhaben mit LivestreamerInnen befasst.
Es ist auch so, dass Streamende eben ihre ModeratorInnen ansprechen, direkt im Stream und sagen, hey Mods, habt ihr das? Habt ihr das geklippt? Also das kommt sehr häufig vor. Das habe ich auch selber schon ausprobiert. Es geht wirklich sehr leicht und ich habe dann auch teilweise für mich selber für die wissenschaftliche Arbeit Clips produziert von Szenen, die ich interessant fand.
Die Plattform Twitch, auf der die meisten Streamenden unterwegs sind, hat diese Funktion sogar direkt integriert. Was sich in dem langen Angebot versenden würde, erregt in kurzen Videos Aufsehen, was im Internet Reichweite und Geld bedeutet. Doch diese Clips werden längst nicht mehr nur von Fans produziert. Streaming und soziale Medien sind mittlerweile ein großer Markt geworden. Und wie immer, wenn es nicht nur um ein Hobby, sondern auch um Geld geht, wird es eine Professionalisierung der Branche geben. Der klassische Weg ist, CutterInnen, wie man sie aus anderen Medien kennt, zu engagieren. Die werden entweder richtig angestellt oder arbeiten freiberuflich gegen Honorar oder oft sogar prozentuale Einnahmen am Kanal. Doch immer mehr wird an sogenannte Clipper ausgelagert. Hier kommen Plattformen wie das deutsche Ombri mit großen Versprechungen ins Spiel.
12 Millionen Views und das in unter 7 Tagen. Social Media überfluten wie Andrew Tate, Drake oder Hoss und Hopp. Die sind bestimmt schon mal Accounts wie diese hier aufgefallen. Dahinter steckt unsere Armee von Clipper. Clipper sind unsere deutschen Nutzer, die aus deinem Rohmaterial Videos bearbeiten und diese in ganz Deutschland posten.
Diese Plattformen fungieren als Mittelsmänner. Auf der einen Seite kommen StreamerInnen und sagen, dass sie gerne eine Clip-Kampagne hätten. Das wird dann an sehr viele selbstständige ClipperInnen, von denen auch viele im globalen Süden sitzen, weitergeleitet. Das kann durchaus lukrativ sein, meint Emrah Bayrakhtar, der als Clipper reich geworden ist.
An einem Abend bekam ich eine Notification, in der stand, dass ich $12 verdient hatte und ich dachte mir so, okay, cool. Und 2 Wochen später hatte ich $2,500 verdient. Mittlerweile habe ich Streamern über 1,1 Millionen Follower gewonnen. Nicht nur auf einem Account, sondern auf 6 verschiedenen Clipping-Seiten. Ich habe sie alle auf über 100.000 Follower ausgebaut. Einige haben sogar über 200.000.
Die Idee ist dabei, dass die Inhalte organisch aussehen, nicht wie Werbung. Wobei sie das natürlich sind und eigentlich auch einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, wie die verantwortlichen Landesmedienanstalten klar betonen. Über seine Kunden wollte Bayrakhtar nicht sprechen. Aber was auffällt, egal ob beim bekannten Beispiel Clavicula oder der Werbung der Plattform, es geht meist um Männer, die anderen Männern vermeintliche Selbstoptimierungskurse oder Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollen. Selten um klassische Streamer. Das macht Sinn. Schließlich sind Clipping-Kampagnen teuer und vermutlich geht es eher darum, Kunden als einfache Zuschauer zu gewinnen. Wer jetzt überlegt, selber ins Clipping einzusteigen? Über Nacht wird niemand reich, sagt Emrah Bayrakhtar.
Viele Clipper haben schon nach einer Woche aufgehört, weil die keine Follower bekommen haben. Aber ich ziehe das schon seit über 3 Jahren durch.
Doch selbst dann sind die Chancen gering. Mittlerweile ist der Markt überfrachtet. Wer die Preise auf den Plattformen sieht, merkt, dass sich Clipper im globalen Süden für wenige Dollar am Tag unterbieten. Die ersten Anbieter arbeiten schon an KI-Tools, die das übernehmen sollen. Authentisch ist an dem Inhalt, den wir dann auf Instagram und TikTok sehen, gar nichts mehr.